Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr hier zu sein, dass wir alle zusammen hier sind und wer zu Hause zuschaut. Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Wir feiern wieder Gottesdienst und wir sind ja in so einer Predigtreihe, wo es hauptsächlich um das Abendmahl geht. Also auch heute geht es nicht hauptsächlich um die Predigt oder um den Lobpreis oder sonst was, sondern es geht hauptsächlich um das Abendmahl. Und wir wollen das heute neu entdecken. Und zu Beginn wollte ich euch fragen, wer von euch hat denn schon mal so ein Dankbarkeitstagebuch geführt oder irgendwie so ein Tagebuch allgemein einfach? Oh, sind ja echt viele hier. Wunderbar. Genau, heute geht es um Loben und Danken, hat der Hannes ja schon gesagt. Und ich habe so etwas auch schon mal gemacht und habe nämlich mir extra dafür eine App runtergeladen. Weil für alles gibt es ja eine App. Und deswegen kann man auch dafür eine App runterladen, wo man ganz einfach morgens eintragen kann, was den Tag so ansteht und abends dann, wie der Tag so war. Und das habe ich auch mal ausprobiert. Und das war so vor 1, 2 Monaten. Da habe ich das gemacht. Und ich habe dann jeden Tag aufgeschrieben, ich war zum Beispiel beim Ferienjob oder habe Freunde und Familie besucht mit meinem Auto oder was weiß ich, ich war dass ich Essen hatte und so weiter und so fort. Da waren richtig viele wunderbare Dinge dabei. Und das habt ihr heute jetzt auch mal selber gemacht. Für die, die zu Hause zuschauen, ich weiß gar nicht, ob man das so gut sieht. Ich mache mal so. Zack. Wir hatten nämlich heute im Foyer dieses Plakat stehen und da stand die Frage drauf, wofür bist du heute dankbar? Und es ist wirklich der Wahnsinn, wie viel wir ja hier haben. Also es ist wirklich wunderbar. Hier steht zum Beispiel die Sonne. Können wir super dankbar für sein. Hat sogar jemand hingeschrieben für die Wurst. Also gibt's alles Mögliche, wofür man dankbar sein kann. Genau, wir haben auch Familie und Freunde, für meine Kinder, dass ich hier bin, Frühling, steht sogar für alles. Also wir haben wunderbare Dinge, die hier stehen. Und das ist wirklich sehr schön. Zurück zu der Geschichte, dass ich das auch mal gemacht habe, jeden Tag, dass ich das aufgeschrieben habe. Relativ schnell habe ich die App deinstalliert. Warum? Das war eine gute App. Also, das war auch alles schön und gut. Und es war jetzt nicht, weil die App irgendwie schlecht war oder sonst was, sondern ganz einfach, ich habe mir gedacht, es ist auch jeden Tag das Gleiche. Also, jeden Tag habe ich dann abends aufgeschrieben, ja, war beim Fanjob, ja, war bei der Familie, ja, war bei Freunden und so weiter und so fort. Und schlichtweg habe ich mich gelangweilt. Jetzt passt mal auf. Erst bei der Predigtvorbereitung, wo ich das Thema Loben und Danken mir Gedanken drüber gemacht habe. Erst da ist mir was aufgefallen. Ich hab gedacht, Nils, also hallo? Du hattest jeden Tag Essen, konntest jeden Tag zum Ferienjob und so weiter und so. Das sind alles super Dinge. Und du warst gelangweilt davon. Also ich habe mich ganz einfach daran gewöhnt, dass es mir jeden Tag gut ging. Und mir war es zu langweilig, das immer wieder aufzuschreiben. Also bei der Prägvorbereitung habe ich gedacht, ich habe es nicht mal, wo ich das dann gemerkt habe. So, jeden Tag ging es mir gut und ich war gelangweilt davon. Aber ist es nicht so, dass wir erst wirklich wissen, was es heißt, etwas zu haben, wenn wir es verlieren? Wir wissen erst, was es heißt, gesund zu sein, wenn wir krank werden. Wir wissen erst, was es heißt, Freunde und Familie zu haben, wenn wir zum Beispiel im Corona-Lockdown sind oder sogar Verlust erleiden. Oder was es heißt, Essen zu haben, dann, wenn wir wirklich mal hungern müssen. Wenn wir das in unserem Land überhaupt müssen. Das ist ja nochmal die Frage. Und bei all diesen Dingen können wir ja wirklich für dankbar sein. Aber da ist die Sache, es gibt natürlich auch Dinge und Momente im Leben, das will ich gar nicht ausblenden, wo es einfach schwierig ist, wo wir nicht dankbar sein können, wo wir Verletzungen haben, wo wir wirklich schwierige Zeiten haben. Und vielleicht kann es sein, dass es dir heute gar nicht gut geht und du hörst die Predigt und denkst dir bei dem Thema, ja, heute mal nicht für mich. Ja, ist nicht mein Thema gerade. Und deswegen will ich dich jetzt schon motivieren, einfach bis zum Ende der Predigt durchzuhalten. Ich möchte auch nachher darauf noch eingehen, auf diese Momente. Das ist heute nicht der Hauptteil der Predigt, aber ich will das trotzdem beinhalten in der Predigt. Lustig ist es ja, dass ja sogar die Wissenschaft gemerkt hat, durch Studien und so weiter und so fort, dass Dankbarkeit gesund ist und dass das wichtig für den Menschen ist. Da ist jetzt für mich allgemein die Frage, also das muss ich dazu sagen, das heißt positive Psychologie, wo man dann so Dinge macht wie zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch, also wie wir das heute gemacht haben. Aber die tiefgründige Frage ist ja letztendlich, wem kann ich denn dafür dankbar sein? Also ich meine, was habe ich denn mit auf diese Welt gebracht, dass ich all diese Dinge verdiene? Also die Frage ist ja, hätte ich das alles, was ich habe, wäre ich von meiner Dankbarkeit so gelangweilt, wenn ich zum Beispiel in Bangladesch aufgewachsen wäre? Hätte ich das Gleiche, was ich sozusagen heute habe? Und wie gesagt, ist da für mich die Frage, letzten Endes, wem kann ich dafür dankbar sein, dass ich diesen Tag heute erlebe, dass ich heute Morgen aufgewacht bin, dass ich hier sein kann, dass wir Gottesdienst feiern können, dass wir freie Gottesdienst feiern können, dass wir keine Angst haben müssen. Wem kann ich dafür dankbar sein? Dafür habe ich heute einen Bibeltext mitgebracht. Und das ist Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Wenn ihr wollt und eine Bibel dabei habt, könnt ihr das auch aufschlagen. Und ich lese euch das einmal vor. Ich warte noch kurz, noch am Blättern. Genau. Und es geschah, als er nach Jerusalem reiste, dass er durch das Grenzgebiet zwischen Samaria und Galiläa zog. Und bei seiner Ankunft in einem Dorf begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne stehen blieben. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, während sie hingingen, wurden sie rein. Einer aber von ihnen kehrte wieder um, als er sah, dass er geheilt geworden war, und pries Gott mit lauter Stimme, warf sich auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Da antwortete Jesus und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der umgekehrt wäre, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremdling? Und er sprach zu ihm: Steh auf und geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Wie wir gerade gelesen haben, in dieser Geschichte befinden wir uns zwischen Samarien und Galiläa. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem und da kommen sie in ein Dorf und da sind 10 Männer mit Aussatz. Aussatz war eine Hautkrankheit und wenn man Aussatz hatte, musste man getrennt von der Gesellschaft leben. In 3. Mose 13 können wir das nachlesen, da war das vorgeschrieben, wie das alles abzulaufen ist. Und das müssen wir uns wirklich bewusst machen. Wir kennen das ja vielleicht noch aus dem Corona-Lockdown, dass man getrennt von den Menschen ist für eine gewisse Zeit, für die Quarantäne, das haben wir ja alle durchgemacht. Das ist ja gar nicht so lange her. Aber hier ist ja wirklich die Sache, die waren wirklich getrennt von der Gesellschaft, von allen Menschen. Die mussten außerhalb des Dorfes leben oder außerhalb der Stadt. Und da stellt sich ja die Frage, also können wir das heute überhaupt noch nachvollziehen, was das bedeutet hat? Weil wir könnten ja nicht mal irgendwie einkaufen gehen, weil du darfst ja nicht in die Nähe der Menschen kommen. Du könntest nicht deine Familie und Freunde besuchen. Du könntest ja nicht mal zur Apotheke gehen, um dir eine Salbe zu kaufen, dass das besser wird mit der Krankheit, weil du darfst nicht in die Nähe von Menschen kommen. Ist auch die Frage, wie lange der Arbeitgeber das zum Beispiel mitmacht. Oder, sag mal, in der Schule wird es auch schwierig, dann hinterherzukommen. Ein Studium zum Beispiel wird vielleicht noch digital funktionieren. Ist alles so die Frage. Hier bei dieser Geschichte ist jetzt eine super spannende Sache. Denn man geht davon aus, dass das eine Gruppe von Juden und Samaritern war. Und dafür muss ich erklären, dass die Samariter von den Juden verhasst waren und das beruhte auch auf Gegenseitigkeit. Das war nämlich deswegen, weil die Samariter waren Mischvolk. Die Juden, das waren nämlich eigentlich auch Juden, die sich mit anderen Völkern vermischt haben und Die haben nicht nur sich mit den Völkern vermischt, die haben auch ihre Bräuche angenommen und die Religion. Und das war verboten eigentlich für die Israeliten. Die durften sich nicht mit anderen Völkern zusammen vermischen. Und deswegen waren die wirklich verhasst von den Juden. Wie gesagt, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Aber in diesem Fall war das geteilte Leid halbes Leid. Sie haben sich zusammengetan, denn gemeinsam waren sie stärker. Und die Vorurteile wurden für diese Situation beiseite geschoben. Jetzt kommt plötzlich eine Menschenmenge. Und die gucken schon von Weitem. Warte mal, das da hinten ist doch Jesus, oder? Der hat doch letztens noch einen Aussätzigen geheilt. Also in Lukas 5 können wir das nachlesen, dass Jesus schon vorher mal einen Aussätzigen geheilt hat. Und das hat auch relativ schnell die Runde gemacht im Land. Viele haben das mitbekommen. Viele sind zu ihm gekommen, um auch geheilt zu werden. Und jetzt sehen sie, wie Jesus von Weitem mit seinen Jüngern da ankommt. Und denken sich, warte mal, vielleicht kann der uns ja auch heilen, das wäre ja klasse. Dann können wir ja zurück in unser altes Leben. Dann haben wir alles wieder, was wir vorher nicht hatten. Und so rufen sie von Weitem, Jesus, Meister, erbarme dich über uns. Und jetzt passiert wirklich was Verrücktes. Vielleicht so beim schnellen Drüberlesen fällt das gar nicht auf. Jesus geht nicht wie in Lukas 5 bei dem einen Aussätzigen hin und rührt ihn an und heilt ihn. Der sagt von Weitem, geht zu den Priestern und zeigt euch den. Das können wir auch in 3. Mose 13 nachlesen. Das war so, wenn man wieder sozusagen genug Quarantäne hatte und die Hautkrankheit war weg, sollte man zum Priester gehen und sollte sich dem zeigen und der hat dann einen reingesprochen. Dann durfte man wieder in sein altes Leben zurück. Jetzt ist ja hier das Verrückte, Die schauen sich an, ist ja noch nichts passiert. Also ich habe ja immer noch meine Krankheit und der sagt, wir sollen zum Priester gehen. Das macht doch gar keinen Sinn. Aber letztendlich, ich meine, was haben sie zu verlieren? Können sie es ja mal ausprobieren und so machen sie sich auf den Weg und gehen los. Und da passiert wirklich das Wunder, sie werden geheilt auf dem Weg dahin. Und hier ist jetzt für mich der erste Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist. Wenn Gott sagt, geh, oder wenn uns irgendwas aufs Herz legt, dann dürfen wir darauf vertrauen, egal wie unsinnig die Situation ist, egal wie das überhaupt gar keinen Sinn macht, wir dürfen darauf vertrauen, dass er seinen Plan für uns hat. Und das heißt, dass wir wirklich losgehen müssen, dass wir auch das Wunder erleben. Und so wie wir den nächsten Satz in dieser Geschichte lesen können, dass sie geheilt werden, kennt Gott den nächsten Satz in deiner Lebensgeschichte. Er weiß, wie es weitergeht. Und deswegen dürfen wir vertrauen, egal wie unsinnig oder unnötig der Weg auch scheint. Gott hat einen Plan für uns. Und das ist das Erste, was ich euch mitgeben möchte. Nun passiert was Interessantes. Wo sie auf dem Weg dahin sind, einer, der macht sich auf den Weg zurück, um Jesus zu suchen. Und schon auf dem Weg lobt er Gott wie sonst was von ganzem Herzen. Und ich stelle mir wirklich vor, wie er da Freudensprünge macht und sich richtig freut und das richtig feiert, weil er kann ja wirklich zu seinem alten Leben zurück. Er hat wieder seine Familie, Freunde und so weiter. Und auch hier wieder, er wirft sich vor Jesu Füßen. Und wir lesen, das war ein Samariter. Auch wieder diese Situation, ein Samariter, der sich vor einen Juden hinwirft und ihm dankt. Das war einfach undenkbar. Das war wirklich der Wahnsinn. Und jetzt passiert etwas, was mir persönlich auch das Herz bricht. Und zwar die Frage von Jesus, wo sind die anderen? Die sind doch auch geheilt worden. Also wo sind die anderen? Ich denke, wir alle kennen Momente, wo wir Leuten helfen, wo wir uns für sie einsetzen und es kommt nicht ein Danke zurück. Und wir denken uns, also ich habe doch dir geholfen und wir erwarten automatisch ein Dankeschön. Das ist ja völlig natürlich. Und sowas sitzt ja auch schon tief, wenn wir irgendjemandem wirklich geholfen haben und wir kriegen nicht mal Dankbarkeit zurück. Wir erwarten ja nicht viel, wir wollen ja eigentlich nur ein Dankeschön. Und wie gesagt, das ist alles echt legitim, weil selbst wenn wir zum Beispiel eine Blume gießen, dann erwarten wir ja auch, dass sie dann schön für uns blüht. Also es wäre ja echt ärgerlich, wenn wir uns ganz oft um die kümmern und unsere Zeit da rein investieren und die verwelkt. Das ist echt ärgerlich. Und vielleicht kennen wir das auch aus der Ehe oder aus Partnerschaften oder vielleicht kennen wir das bei Eltern oder bei Freunden. Dann kommt der Satz, immer mache ich dies und nie machst du das. Das kennen wir. Wir erwarten Dankbarkeit. Und in diesem Fall ist es jetzt so, dass ja Jesus nicht den Müll rausgebracht hat für die 10 Aussätzigen. Der hat auch nicht einmal durch die Wohnung geputzt. Der hat ihnen ihr altes Leben zurückgeschenkt. Also was das wirklich bedeutet. Der hat die geheilt. Das ist ein Wunder. Das ist so krass. Und nur einer kommt zurück. Was für eine Enttäuschung. Und dieser Satz in Vers 17, wo es so sozusagen heißt, wo sind die anderen, erinnert an eine andere Situation aus der Bibel. Und zwar ist das schon ganz am Anfang in der Bibel, wo der Sündenfall ist, wo der Mensch sich von Gott trennt. Da läuft Gott durch den Garten und sagt, Mensch, wo bist du? Er sucht Adam und Eva. Und so wie in dieser Geschichte Jesus fragt, wo sind die anderen? So ist es auch bei der Geschichte von dem Garten Eden, wo Gott fragt, wo bist du? Denn im Garten Eden hatten sie das Paradies. Und trotzdem haben sie sich von Gott getrennt. Und auch hier bei dieser Geschichte, sie haben ihr altes Leben zurückbekommen, alles, was sie eigentlich wollten. Und sie sind aber nicht zu dem zurückgekehrt, dem sie das wirklich zu verdanken haben. Und so möchte ich heute stellvertretend uns fragen, wo bist du? Wo bist du im Alltag? Bist du nur in deinem Stress, in deinen Nöten, in deiner Angst? Vielleicht auch einfach Familie, auch es kann ja ein schönes Ding sein. Aber wo bist du? Wann kommst du zu dem, den du alles zu verdanken hast? Wann verbringst du Zeit mit Gott? Denn das ist es, was er sich wünscht. Wann richtest du dich auf ihn wieder aus? Weil etwas anderes können wir Gott nicht zurückgeben als ein Dankeschön. Was könnten wir ihm geben außer das? Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Vers dieser Geschichte. Und das ist der Vers 19. Dieser Vers ist meiner Meinung nach der bedeutendste an dieser ganzen Geschichte. Jesus spricht, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und wir lesen das auch öfter im Neuen Testament. Und meistens hat das auch mit Heilungen zu tun. Also ganz oft ist das, wenn jemand geheilt wurde, sagt Jesus zu denen, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Und da ist jetzt die Frage, geht es jetzt da nur um die Heilung, was Jesus zu dem spricht? Also hat der Glaube da gerettet von der Heilung? Oder hat es vielleicht einen tieferen Sinn? Weil von diesen 10 sagt er ja nur zu diesem einen, dein Glaube hat dich gerettet. Die anderen sind ja nicht zurückgekommen. Und so bin ich der Meinung, dass es hier um etwas anderes geht. Und zwar ist es so, dass dieser Samariter erkannt hat, von wem er die Heilung hat und ist zurückgekommen. Er hat erkannt, von wem er das Leben zurückgeschenkt bekommen hat und ist zurückgekommen und hat ihm gedankt und ist in seine Nähe gekommen. Und die anderen haben auch was super Krasses erlebt. Die haben ein Wunder erlebt, die wurden wieder geheilt. Auch sie haben ihr altes Leben zurückbekommen, aber sie sind nicht zurückgekommen. Und so möchte ich sagen, und das ist vielleicht sogar hart, weil Krankheit ist was wirklich Schweres. Das ist nichts zu lachen. Aber eine Heilung ist nicht so wichtig, wie wirklich, also eine körperliche oder psychische Heilung ist nicht so wichtig, wie die wahrhaftige Heilung zu finden und das von Gott. Denn er ist für uns auferstanden. Er ist ans Kreuz gegangen, dass wir wirklich Heilung finden können. Und das ist das Wichtige in unserem Leben. Und die anderen wurden geheilt und hatten ihr altes Leben zurück. Aber der Samariter wurde gerettet und hat ewiges Leben bekommen. Denn er hatte erkannt, wem er das alles zu verdanken hat. Denn Jesus hat für unsere Sünden bezahlt. Durch ihn ist unsere Krankheit, unsere Sünden auf ihn geladen worden und wir sind frei. Und ich kann bei dieser Situation nicht anders, als euch noch ein paar andere Verse vorzulesen. Und zwar, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Schuld auf ihn. Diese Verse stehen in Jesaja 53, und das sind die Verse 4 bis 6. Jesaja war ein Prophet, der ca. 700 Jahre vor Christus gelebt hat. Und er hat das schon prophezeit, was später kommen wird. Das ist der Wahnsinn. Und das ist wirklich die frohe Botschaft, die wir erst vor einer Woche gefeiert haben, an Ostern. Dass Jesus für uns gestorben ist, dass die Sünden vergeben sind, wenn wir seinen Tod annehmen. Der Weg zu Gott ist frei. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Und so wie der Samariter zurückkam zu Jesus, können wir zu Gott zurückkommen, wenn wir von ihm weggelaufen sind und können zu ihm und ihm Danke sagen, was er für uns getan hat. Und genau das ist es, was wir auch nachher im Abendmahl feiern wollen. Dafür machen wir das heute. Dass wir uns erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und wir dürfen ihn loben und danken für das, was er tat. Das Abendmahl nennt man ja auch Erinnerungsmahl oder Gedächtnismahl. Und ich muss sagen, manchmal ist es wichtig, die Tatsachen wirklich vor Augen zu führen. Also wir alle, oder ich gehe davon aus, dass wir alle die Situation kennen von 9/11. Und es ist krass, das erzählt zu bekommen. Aber diese Videos zu sehen, wie die Flugzeuge in die Häuser brettern, ins World Trade Center, das ist nochmal was ganz anderes. Und heute möchte ich etwas, also habe ich was Wichtiges mitgebracht. Und für mich ist das nämlich persönlich wichtig, weil ich das auch kenne, wenn ich in alten Kirchen zum Beispiel unterwegs bin, dann hängen da meistens Bilder von der Kreuzigung. Und wenn ich das wirklich mir anschaue und sehe, was Jesus für mich getan hat, was nötig war, da erinnere ich mich wirklich, was passiert ist. Und ich finde das Kreuz wunderbar, ich finde es wunderschön, was wir hier stehen haben. Aber wirklich zu sehen, was Jesus tat, ist nochmal was anderes. Und deswegen eine kleine Triggerwarnung, ich habe heute ein Foto mitgebracht. Und das ist aus dem Film Die Passion Christi. Und es ist kein einfaches Bild. Und es ist vielleicht für den einen oder anderen zu schwer, sich das anzuschauen, weil da sehen wir Jesus, wie er am Kreuz hängt. Und wie das, es ist ein Abbild von Christus. Ich will nicht sagen, das ist Christus, der da hängt, sondern ich will einfach nur daran erinnern, was passiert ist. Deswegen, ich sage dann auch Bescheid, wenn das Bild wieder weg ist, wenn das vielleicht zu schlimm für euch ist. Hier ist ein Foto von Christus, oder eher gesagt eine Darstellung von Christus aus einem Film, wie er da hing. Und wie wir es eben auch schon in Jesaja gelesen haben, es ist nicht nur, dass er diese Schmerzen hatte von diesen ganzen Wunden. Es ist nicht nur, dass er an seinem Körpergewicht hing, was super schlimm allein schon so ist. Und es gab ja früher viele Kreuzigungen. Das war nicht die einzige Kreuzigung. Das ist vielen früher passiert, die bestraft wurden. Hier ist es aber so, hier ist jemand Unschuldiges bestraft worden und hier ist noch was ganz anderes. Unsere Sünden hingen mit am Kreuz. Nicht nur sein Körpergewicht hat ihn runtergezogen, sondern die Sünden der Welt. Und das ist einfach nur der Wahnsinn. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich möchte jetzt zwei Dinge festmachen, die mir wichtig sind. Wenn ihr alles von der Predigt vergesst, behaltet euch bitte diese zwei Dinge. Erstens, das hat Jesus für uns getan. Das hat Gott getan, damit der Weg frei ist. Und dafür können wir ihn loben und danken. Andererseits habe ich ja schon gesagt, es gibt Zeiten, wo wir nicht dankbar sein können, weil es uns nicht gut geht. Und hier ist es, dass wir wirklich darauf vertrauen können, dass wir nicht einen Gott haben, der irgendwo oben auf der Wolke sitzt und keine Ahnung hat, wie es dir geht und von oben runterschaut und dem eigentlich alles egal ist. Wir haben einen Gott, der auf die Welt gekommen ist, dieses Leid durchzumachen. Er ist in das Leid gegangen. Und wir können darauf vertrauen, dass wir wirklich bei ihm gekannt sind, dass er wirklich weiß, was es bedeutet zu leiden, dass er wirklich weiß, wie es uns geht. Er sieht dich. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Und ich möchte dir sagen, dass Gott extra ans Kreuz gegangen ist, weil du ihm nicht egal bist, weil er dich liebt, weil er das getan hat, damit der Weg frei zu Gott ist. Und das ist es, was wir im Abendmahl feiern wollen. Deswegen, wenn du heute nicht dankbar sein kannst für das, wie es gerade in deinem Leben aussieht, möchte ich dir sagen, du kannst auch im Abendmahl das annehmen, was Jesus für dich getan hat und wissen, dass er dich sieht, wie es dir geht und so weiter und so fort. Und somit wollen wir jetzt auch übergehen in das Abendmahl und das Abendmahl feiern.